Für mich persönlich ist das Fundament, liegt in einem ganz einfachen Satz: Jeder Mensch ist wertvoll und alle Menschen sind gleich viel wert. Und das darf nicht abstrakt bleiben, das muss sich gesellschaftlich realisieren und deswegen brauchen wir die Menschenrechte.
Gemeinsam
Zukunft
gestalten.
Der ÖA-Podcast mit Gastgeberin Daniela Lucia Bichl.
Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu einer neuen Ausgabe von Gemeinsam Zukunft gestalten. Wir leben in einer Zeit, in der technischer Fortschritt, aber auch soziale Distanz leider oft Hand in Hand gehen. Doch ja, ist die Frage, was hält dann eine Gesellschaft im Kern dann eigentlich zusammen? Genau darüber wollen wir heute sprechen. Wir wollen sprechen über Demokratie als Lebensform und vielleicht auch über eine neue Definition von Nähe. Und ja, wir wollen der Frage nachgehen, wie wir in Zukunft eigentlich leben wollen, weil in einer Zeit, in der auch Einsamkeit zu einer sozialen Herausforderung wird, und auch die Demokratie immer mehr unter Druck steht, da braucht es, denke ich, auch mehr als nur wirtschaftliche Antworten. Ja, und deshalb freue ich mich sehr darauf, über das alles mit zwei Frauen sprechen zu dürfen, die das soziale Geschehen in unserem Land ganz aktiv mitgestalten. Also neben mir sitzen zum einen Dr. Maria Katharina Moser, Direktorin der Diakonie Österreich, evangelische Pfarrerin, Sozialethikerin, Journalistin und Feministin. Herzlich willkommen.
Hallo, danke, dass wir ins Gespräch kommen.
Ja. Und natürlich auch dabei unsere Geschäftsführerin, Dr. Monika Schüssler. Hallo Monika.
Hallo liebe Dani, danke für die Möglichkeit.
Warum sitzen wir heute hier?
Ja, ich habe auf der Maria Katharina als Gesprächspartnerin hier in unserem kaffeehausartigen Podcast nahezu bestanden, möchte ich sagen, weil ich ihr schon seit vielen Jahren ganz still und leise, nicht stalkingmäßig, folge und fasziniert bin von dem, wie du, liebe Maria Katharina, so authentisch für die Dinge eintrittst, die dir wichtig sind. Und ich finde das immer beeindruckend, ich bemühe mich das auch. Wir sind ein sehr viel kleineres Rädchen in der Gesellschaft, also die ÖAP, die Diakonie. Und trotzdem durfte ich da eine gewisse Wertekonkurrenz oder Übereinstimmung erkennen. Das war mir am Anfang nicht bewusst. Also es war die Stimme, die ich mögen habe, es waren die Inhalte, die ich mögen habe. Und es war die Art und Weise, wie diese Inhalte rübergebracht wurden. Das war für mich sehr angenehm zum Zuhören, hat mich sehr viel auch in die Reflexion gebracht und hat mir hin und wieder auch immer so einen Schubser gegeben, setz dich für das ein, setz dich für das ein, setz dich für das ein. Und dann habe ich mir gedacht, wenn wir jetzt schon so einen Podcast haben und uns viel mit den Themen, die uns wichtig sind, als ÖAP oder für die Gesellschaft auseinandersetzen, dann kommen wir an der Maria Katharina nicht vorbei.
Ja, vielen Dank für die Blumen.
Ja, gerne.
Maria Katharina, ich muss es auch hier dazu sagen, als Feministin, da freue ich mich natürlich besonders, dass ich hier mit zwei Frauen sitzen darf. Und wir haben jetzt auch März und am 8. März ist der Weltfrauentag. Und so wie ich es beobachte, galt lange Zeit im Management oft Distanz als Zeichen von Stärke, vielleicht auch als Zeichen von Professionalität. Und sowohl du als auch Monika plädieren aber sehr konkret auch für mehr Nähe, sei es professionell oder vielleicht auch im Sinne einer wertebasierten Unternehmensführung. Und auch im Kontext von New Work, da hören und lesen wir oft von Positive Leadership oder empathischer Führung. Denkt ihr, sind diese Entwicklungen, ist das ein spezifisch weiblicher Weg in der Führungslandschaft oder in der Unternehmensführung?
Ich glaube, vieles liegt in der Frage, wie wollen wir diese Welt gestalten? Schon auch in der Frage, wie sind wir denn zu den Menschen geworden, die wir sind? Und da spielt natürlich das Geschlecht und die Erziehung und spielt natürlich das alles eine Rolle. Ich würde eher sagen, so, dass vielleicht Nähe
langsam wahrscheinlich irgendwie eine Bedeutung bekommen kann für die Gestaltung der Gesellschaft, liegt zum einen irgendwie an dem Bedürfnis nach Nähe in einer Gesellschaft, wo irgendwie jeder irgendwie am Handy sitzt und das alles auch drauf ausgelegt und designt ist, möglichst lang allein im Zimmer mit diesem Kastl zu sitzen, zunehmender Einsamkeit, aber auch das, und das ist jetzt schon was Feministisches, Feministinnen seit vielen Jahren, ich möchte sagen Jahrzehnten, betont haben, wie wichtig Care-Arbeit, Sorgearbeit für unsere Gesellschaft ist. Ohne Sorgearbeit, ohne Care-Arbeit würde unsere Gesellschaft nicht funktionieren, im privaten wie im öffentlichen Leben. Wir sagen manchmal auch, Wirtschaft ist Care. Mhm. Und diese neue Betonung und Care-Arbeit, Sorgearbeit hat natürlich viel mit Nähe zu tun. Das ist eine sehr nahe Arbeit, nahe am Menschen, wo Menschen unmittelbar miteinander und füreinander da sind. Und dieses Bewusstsein für die Bedeutung von Care-Arbeit und Sorgearbeit, das halte ich schon für einen wesentlichen Beitrag des Feminismus für unser Zusammenleben.
Ich glaube, dass, also ich möchte in großen Teilen zustimmen, was die Maria Katharina gesagt hat, und vielleicht einfach nur noch etwas dazustellen. Es ist für mich persönlich so, dass wenn man ins Rollen, in dieses klassisch halt hergebrachte Oldschool-Rollenverständnis hineindenkt, dann müsste man sagen, ja, es hat mit der Frau zu tun. Da schreibt sich aber alles in mir. Ja, also das, es kann sein, dass die Frauen vielleicht mehr diese Impulse hereinbringen. Aber in Wahrheit geht es nicht, ob Mann oder Frau, meiner Ansicht nach, und deswegen möchte ich das noch einmal wirklich verstärkend hinzustellen, sondern es geht meiner Ansicht nach um eine innere Haltung. Ja, und mehr Nähe, also du hast das gesagt mit dem Kastl, dass uns zum Alleine-Sitzen bringt, möchte nicht sagen zwingt, aber bringt, die Algorithmen bringen uns dahin, egal ob auf der Couch oder im Büro oder im Park. Und damit verlieren wir etwas, was uns ausmacht, nämlich die Menschlichkeit. Und die Menschlichkeit verlangt nach Nähe, nach Austausch, nach Wärme, nach Gespräch, nach Empathie, nach Miteinander, nach einem sozialen Gefüge. Und das entsteht nicht, indem ich allein am Kastl sitze. Egal, ob das Kastl jetzt ein Laptop ist oder ein Tablet oder das Mobiltelefon. Deswegen glaube ich, dass es ein Haltungsthema ist und dass Menschen, die in Führungspositionen sind, hier, ich sage es bewusst nicht Frauen, sondern Menschen, ja, Menschen vorangehen dürfen. Und hier das Miteinander, das Gemeinschaftliche oder das Gemeinsame vorleben dürfen und immer wieder in diese Nähe hineingehen. Für mich hat Nähe auch, vielleicht darf ich auch das noch ergänzen, Nähe hat für mich sehr viel mit Präsenz zu tun. Das heißt, wenn ich in einem Moment mit einem Mitarbeiter, mit meiner Mutter, mit Freunden, mit einem Kollegen, einer Kollegin spreche, dann bemühe ich mich, das Telefon nicht um in Griffweite zu haben und meine Aufmerksamkeit zu 100% diesen Themen zu schenken, die gerade dran sind. Und mir haben das ganz viele mitarbeitende Menschen gesagt, dass sie diese Form von Präsenz sehr schätzen und dass sie eine Aufmerksamkeit, eine Wertschätzung und auch eine Tiefe ermöglicht, die für sie nicht nur bereichernd ist, oder es ist auch beruhigend. Ja, also es beruhigt, glaube ich, wenn ich merke, ich bin es dem anderen wert, dass er sich mir zu 100% oder sie sich zu 100% in diesem Moment mir widmet. Und so entsteht Nähe. Ja, also es ist ein Haltungsthema, es ist ein Zeitthema und es ist für mich ein Präsenzthema. Und vielleicht haben das die Frauen besser drauf, mag sein. Aber es dürfen alle beide Geschlechter zu gleichen Teilen leben oder leben lernen.
Wenn ich von mehr rede, ich kann da an viel noch anschließen, aber was mir da irgendwie wichtig ist, ich fange vielleicht damit an, was mein Entdeckungskontext oder ein Entdeckungskontext ist. Ich habe in meiner Ausbildung zur Pfarrerin im sogenannten Predigerseminar, also das sind die Unterrichtseinheiten, sozusagen, oder die Reflexionseinheiten, die Lerneinheiten zum praktischen Tätigsein in der Gemeinde im Seelsorgekurs, das Wort professionelle Nähe kennengelernt. Professionelle Nähe, und das ist mir sozusagen eingefahren, wie man so schön sagt, weil wir ja gerade im sozialen Bereich, in der direkten Arbeit, aber auch in der Seelsorge, wir reden so gern von professioneller Distanz. Das gehört irgendwie auch zur Ausbildung dazu im Sozialbereich, die professionelle Distanz. Und mir ist schon klar, warum das wichtig ist. Ja, also es ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn wir seelsorglich arbeiten, wenn wir therapeutisch arbeiten, wenn wir sorgend arbeiten, uns da nicht völlig irgendwie aufzulösen drinnen. Professionelle Beziehungen auch nicht mit privaten Beziehungen zu verwechseln. Aber die Frage ist, ob Distanz da irgendwie das Richtige dafür ist. Also es geht immer noch um Professionalität, aber eben um Nähe. Das heißt auch, die schon angesprochene Empathie üben zu können, sich in den anderen reinzuversetzen und an heilsamen Beziehungen zu arbeiten. Ich denke, für uns in der Diakonie generell, in unserem Wertegefüge, ist die Personenzentriertheit ganz wichtig. Mhm. Aber die gestaltet sich immer in der Beziehung. Der Mensch wird am Du zu Ich, so Martin Buber. Das ist ein wesentliches Element für unsere Arbeit. Also heilsame Beziehungen, heilsame Begegnungen von sozusagen der Wiege bis zur Bahre, also von den Kindern, den ganz Kleinen, bis zu den Menschen im Alter oder auch im Sterben, die wir begleiten. Das ist der eine Aspekt von Nähe, und der andere Aspekt von Nähe, der uns in der Diakonie auch wichtig ist, den beschreibt man im professionellen Feld mit dem Sozialraum, also mit der Nachbarschaft, mit dem Grätzl. Mhm. Wir haben ja doch, auch die Diakonie blickt auf eine über 150-jährige Geschichte zurück, also da sehen wir das auch in unserer eigenen Geschichte. Das Soziale hat irgendwie seinen Sorgeauftrag in der Gründungszeit der Diakonie gerade in so, was wir haben das damals als Anstalten bezeichnet, oder es wurde damals generell als Anstalten bezeichnet, also große Einrichtungen, wo Menschen im Alter gelebt haben oder Menschen mit Behinderungen. Es ist uns in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch schon wieder in der Diakonie ganz wichtig geworden zu sagen, verschiedene Menschen mit verschiedenen Bedürfnislagen oder von mir aus auch sozialen Problemen eben nicht in eine Anstalt irgendwie zu stopfen, sondern mitten im Leben, im Sozialraum, im Alltag und damit auch zu ermöglichen, dass in unserer Gesellschaft Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebensrealitäten zusammenkommen, zusammenleben. Also die Sozialraumorientierung, die wird für uns immer wichtig, in diesem Sinne ist Nähe auch als örtliche Nähe gedacht.
Mhm. Wir sind jetzt schon sehr tief in das Thema eingetaucht, einer feministischen Frage auch gleich in unsere gesellschaftspolitischen Fragestellungen. Über einen Bereich, da möchte ich jetzt gerne reingehen, und zwar ist das Demokratie und die Rolle religiöser und auch wertebasierter Gemeinschaften. Also wie können wir dazu beitragen? Wir haben über 150 Jahre schon Diakonie. Dieses Jahr haben wir 80 Jahre ÖJAB, also auch ein Jubiläum für uns dieses Jahr. Viel Geschichte, viel Historie, aber wenn wir den Blick nach vorne richten, würdet ihr sagen, was ist das Fundament einer Welt, in der wir 2030 oder 2040 leben wollen?
Für mich persönlich ist das Fundament, liegt in einem ganz einfachen Satz: Jeder Mensch ist wertvoll und alle Menschen sind gleich viel wert. Und das darf nicht abstrakt bleiben, das muss sich gesellschaftlich realisieren. Und deswegen brauchen wir die Menschenrechte. Brauchen wir die Menschenrechte für alle Menschen und für jeden einzelnen Menschen. Und ich glaube, wir stehen hier gesellschaftlich an einem Scheidepunkt. Es würde jetzt niemand sagen, Menschenrechte wollen wir nicht mehr, sind nicht gut, sondern Menschenrechte werden für bestimmte Gruppen zunehmend in Frage gestellt. Oder tragischerweise tatsächlich auch ausgesetzt. Wir haben die Familienzusammenführungen für Schutzberechtigte in Österreich ausgesetzt. Das Menschenrecht auf Familie ist ein Menschenrecht. Wenn man einmal beginnt, ein Menschenrecht für eine Gruppe auszusetzen, ich frage mich, wo wird das enden? Ja, die Menschenrechte funktionieren nur, wenn wir sie allen und einander und gegenseitig zukommen lassen und zusprechen. Wir sagen auch, die Menschenrechte sind unteilbar, unveräußerlich, und hier, glaube ich, weil wir schon von der Wertebasis gesprochen haben, das ist die Wertebasis, auf der wir stehen. Wir müssen aufpassen, dass wir unsere eigene Wertebasis uns nicht weghaben.
Ich habe, glaube ich, liebe Dani, vor ein paar Jahren im Podcast gesagt, dass da hast du mich nach Werten gefragt und da habe ich gesagt, was ich noch nicht aufgezählt habe, es fehlt die Liebe. Und es ist für viele Hörerinnen, wenn eine Geschäftsführung eines Unternehmens über Liebe spricht, nicht wirklich fassbar oder es hört sich komisch an. Somit haben wir uns dann auf das Wording Nächstenliebe geeinigt damals. Und ich möchte das ein bisschen ausführen, warum mir das so wichtig ist. Weil die Nächstenliebe tatsächlich ehrlich nur dann empfunden werden kann, wenn es eine Selbstliebe gibt. Und das hat jetzt vielleicht eine Wurzel in ein bisschen einem therapeutischen Kontext, das mag sein, oder vielleicht hört sich so an. Aber wenn ich nicht selbst zu mir ja sagen kann, wenn ich meine Themen nicht aufgearbeitet habe, wenn ich nicht mir dessen bewusst bin, dass ich Themen habe, wenn ich also mit mir im Unreinen bin, dann mag ich mich selber nicht. Und die Auswirkungen kennen wir bis hinauf zu ganz prominenten und weltbekannten Staatenlenkern oder Firmenbossen, ja, die diese Themen, glaube ich, haben und dann nicht in die Nächstenliebe gehen können, weil sie mit sich selbst nicht im Reinen sind. Und für mich ist das auch, also es gibt wahrscheinlich 100 Aspekte, die wir besprechen könnten zur Thematik Basis der Demokratie. Weil das war, glaube ich, deine Frage, breit gespannt, aber doch die Frage. Und die Basis eines demokratischen Verhaltens ist für mich auch, dass ich bei mir selbst anfange und mich selbst hinterfrage und mir überlege, so, wie will ich sein? Wie will ich haben, dass man mit mir umgeht? Und wie gehe ich daher mit anderen um? Und die Nächstenliebe ist für mich unverzichtbar, dass ich mich, also jetzt werden wir es dann doch wieder ein bisschen weltlicher vielleicht formuliert, dass ich mich in den anderen hineinversetze. Wie geht es dir? Was für Bedürfnisse hast du? Wie möchtest du gesehen werden im Arbeitskontext? Wie möchtest du dich einbringen? Im Kontext geflüchteter Menschen zum Beispiel, welche Chancen möchtest du in einem neuen Land haben, wenn du bei Null anfängst, die Sprache nicht kennst, die Ausbildung vielleicht nostrifiziert werden muss, man kennt die Stadt nicht, die öffentlichen Verkehrsmittel nicht, die Kindergärten nicht, die ganzen Sozialleistungen, die es zu beziehen gibt, nicht bis hin zu, was kaufe ich wo ein. Wo gibt es den nächsten Kindergarten und wer bezahlt ihn, wie komme ich dorthin und wie finde ich einen Job? Das sind alles Dinge, die Basis der Demokratie sind und Menschen, die mit sich selbst im Reinen sind, sind fähig, andere zu lieben. Ja. Und das braucht man. Das
ist auch ein sehr biblischer Gedanke. Ja. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Steht schon in der Bibel. Und die Bibel schenkt uns ja auch die goldene Regel, die du jetzt indirekt auch, Monika, zitiert hast. Die Bibel sagt: Was du willst, dass dir die Menschen tun, das tu auch ihnen. Ich finde das einen sehr hilfreichen Gedanken. Also wir haben es ja ein bisschen als Sprichwort, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das ist wichtig, ein Unterschied zur Bibel. Die Bibel ist positiv. Was du willst, dass dir die Menschen tun, das tu auch ihnen. Und ich denke mir, das ist so ein einfacher Grundsatz für das Zusammenleben.
Nahezu banal, oder?
Nahezu, ja. Eigentlich eh logisch, ne? Also ich brauche mir nur überlegen in einer bestimmten Situation, was wäre, wenn das mich betreffen würde? Was wäre, wenn ich chronisch krank wäre, die Pension reicht nicht aus oder ich kriege keine Pension und ich kann nicht mehr arbeiten und ich bin auf Sozialhilfe angewiesen. Was wäre dann? Was würde ich wollen? Oder was wäre, wenn ich hier auf der Flucht wäre? Wenn ich, du hast es sehr schön beschrieben, hierher komme und keine Ahnung habe, wie funktioniert das Leben hier? Wie komme ich zu einer Wohnung? Wo kann mein Kind Anschluss unter anderen Kindern finden? Alle Fragen, die du angesprochen hast. Also das ist so ein einfacher Grundsatz. Und ich glaube, dass es uns gut tut, die Nächstenliebe mit der goldenen Regel, das ist ja auch sehr biblisch, immer wieder zusammenzudenken.
Ähm, Ich habe in Vorbereitung für unser Gespräch heute, Maria Katharina, habe ich mir eine Predigt von dir angehört, die man sich auch heute im Jahr 2026 über Podcast-Plattformen sich anhören kann. Und das war eine Predigt zum vierten Advent. Und da sprichst du sehr viel von Hoffnung. Und auch darüber, dass uns, wenn wir an die Zukunft denken, dass dieser Gedanke, der vielleicht in den 70ern oder auch in den 80ern, wo ich selber geboren bin, dieser Gedanke präsent war, unseren Kindern wird es mal besser gehen oder wir bauen etwas, damit es in der Zukunft besser wird, und dass bei vielen Menschen dieser Optimismus immer mehr schwindet oder zum Teil mit viel Sorge auch in die Zukunft geschaut wird. Und da möchte ich dich fragen, welche Rolle, oder auch, dass du es in deinen eigenen Worten formulieren kannst, welche Rolle spielt da für dich Hoffnung?
Ich glaube, die Frage nach der Hoffnung ist deswegen so wichtig, weil sich seit den 70er Jahren tatsächlich viel verändert hat. In den 70er Jahren sind wir aufgewachsen mit zwei Versprechen. Einem Fortschrittsversprechen. Das spiegelt sich auch im wirtschaftlichen Wirtschaftswachstum. Es wird alles immer mehr. Und einem Aufstiegsversprechen. Und diese Versprechen funktionieren nicht mehr. Das hat was mit begrenzten Ressourcen zu tun. Eigentlich auch schon in den 70er Jahren. Club of Rome, die Grenzen des Wachstums. Und wir merken jetzt gerade mit der Klimakatastrophe, dass wir tatsächlich an die Grenzen des Wachstums kommen und dieser Wachstumsgedanke für die Menschheit schädlich ist. Und dann merken wir auch in den einzelnen Biografien, dass das eben nicht mehr gilt, die Kinder werden es einmal besser haben. Ganz real für viele und für die, die es vielleicht noch nicht gilt, oder irgendwie im eigenen Leben Menschen auch damit konfrontiert sind, zunehmend soziale Abstiegsängste. Das heißt, wir haben, oder viele Menschen haben das Gefühl, und vielleicht wir auch gesamtgesellschaftlich, uns ist die Zukunft verloren gegangen. Wir suchen jetzt irgendwie die Verheißung sozusagen eher, das hat was mit politischen Entwicklungen zu tun, so wie sie sind, eher in der Vergangenheit und nicht mehr in der Zukunft. Und was die Religion und was das Christentum kann, ist Hoffnung zu wecken im Sinne von, können wir uns eine andere Welt vorstellen, eine Welt, die gut ist. Und da, glaube ich, ist es aber wichtig, dass diese Hoffnung sich nicht irgendwie auf das alte Wachstumsdenken und Aufstiegsdenken irgendwie richtet. Also eine Welt, die gut ist, eine Zukunft, die gut ist, eine andere Möglichkeit, also so wieder die Sachzwänge zu hoffen. Und gleichzeitig, glaube ich, ist die Hoffnung nicht naiv, die ist ganz realistisch. Die Hoffnung sieht die Schwierigkeiten in der Gegenwart, die sieht, was in der Gegenwart nicht passt, die thematisiert das auch und gleichzeitig stellt sie sich eine andere Zukunft, eine gute Zukunft, von mir aus auch wieder alle Erwartungen vor. Also das ist irgendwie die Kraft der Hoffnung und ich glaube, darüber müssen wir ins Gespräch kommen. Und um diese Hoffnung entwickeln zu können, ist es, glaube ich, auch notwendig, sowas wie ein bejahendes Verhältnis zur eigenen Gegenwart, zum eigenen Leben zu haben. Aber dieses Jahr können wir uns nicht selber schenken. Dieses Jahr müssen irgendwie andere zu uns sagen. Also diese Annahme als Mensch, als Person, mit allen Ecken und Kanten, mit allen Ängsten, aber auch Freuden, mit dem, was gut ist und mit dem, was nicht gut ist, das, glaube ich, ist irgendwie ein ganz wesentlicher Punkt. Und das ist das, was wir im Glauben geschenkt bekommen. Gott sagt Ja zu uns. Wir nennen das manchmal auch hochtrabend Gnade. Ja, so wie wir sind. Und das ist auch das, was uns in der Diakonie wichtig ist, zu Menschen Ja zu sagen, so wie sie sind. Und dann, wenn jemand Ja sagt zu mir, so wie ich bin, fällt es mir natürlich auch leichter, selber Ja zu sagen und Hoffnung zu entwickeln. Eine Klientin hat einmal so schön irgendwie gesagt auf die Frage nach der Hoffnung: Hoffnung ist, wenn man trotzdem lacht. Trotzdem lacht.
Das ist jetzt eine persönliche Frage, aber wenn wir uns das Weltgeschehen anschauen und weil du das ja auch in deiner Predigt gesagt hast, Hoffnung braucht ein Ja, wie schwer fällt es dir, Maria Katharina oder Monika, Ja zu sagen, wenn wir uns umschauen, wie die Welt zurzeit tickt?
Ich glaube, wozu Ja sagen irgendwie zunehmend wichtig wird, ist eben die Anerkenntnis, dass zu unserem Leben irgendwie das Mehr und das Besser dazugehört, aber auch die Verluste. Und da sehe ich eine große Aufgabe für Kirchen und Religionsgemeinschaften, sowas wie eine Verlustkompetenz von Menschen irgendwie zu fördern. Das haben wir alle in unserem Leben. Ja. Also wir verlieren Menschen, die uns lieb sind. Wir werden krank. Wir verlieren körperliche Fähigkeiten. Manchmal gewinnen wir dann auch wieder dazu und war das temporär. Manchmal bleiben die Verluste. Und ich glaube, dieses Hinschauen auf, also der Soziologe Andreas Reckwitz hat das ja sehr schön auch in seinem letzten Buch irgendwie analysiert, dass moderne Gesellschaften auf diese Verluste irgendwie nicht hinschauen wollen und die Verlustkompetenz sozusagen mit diesem ewigen Fortschrittsversprechen und Denken verloren haben. Und ich glaube, das müssen wir irgendwie wiederbekommen. Und da gibt mir die Bibel Hoffnung und hilft mir, Ja zu sagen. An dieser schönen Stelle, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt und es in Fülle habt. Also ein Leben in Fülle ist uns verheißen. Und Fülle heißt aber nicht Überfluss. Martin Luther, also Leben in Fülle ist die katholische Übersetzung. Martin Luther übersetzt es ein bisschen anders. Übersetzt, dass Jesus sagt, ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt und volle Genüge. Also voll ist genug und genug ist voll. Das Leben soll sich voll anfühlen, aber das kann es und tut es dann, wenn es irgendwie auch ein Genug gibt. Und ich glaube, über dieses Genug müssen wir reden. Mhm. Wann ist es genug? Nicht immer mehr. Was ist genug? So, dass unser Leben voll und füllig sich anfühlt.
Das ist jetzt schön, dass du zuerst geantwortet hast, weil zu diesem Voll und Genug kann ich jetzt sehr gut auch noch etwas ergänzen. Dani, du hast gefragt, wie wir sehr persönlich damit umgehen. Ja. Ich glaube, tageweise verschieden, wenn ich ganz ehrlich bin, weil es Tage gibt, wo Nachrichten vom weltpolitischen Geschehen oder vom Geschehen in Österreich, politische Nachrichten, persönliche Nachrichten von Verlusten, ja, oder schlechte Nachrichten hereinspielen und dann das eine oder andere Mal die Stimmung drücken. Und bin ich prinzipiell ein sehr vertrauensvoller und ein optimistischer Mensch, aber auch meine Stimmung ist hin und wieder gedrückt. Ich habe aber in den letzten Jahren, und ich weiß nicht, ob das eine Altersfrage ist oder eine Reflexionsfrage ist oder Positionsfrage, das weiß ich nicht. Aber ich habe festgestellt, dass sich in den letzten Jahren etwas geändert hat, und zwar der sehr viel bewusstere Zugang zu Themen, die mich mit Freude erfüllen oder die mir Kraft geben, die mir Zuversicht schenken. Und es sind kleine Dinge geworden. Es sind Dinge geworden, die es in der Natur zu finden gibt. Es sind Gespräche mit Menschen. Also das sind Unterschiedlichkeiten, wo ich dann, oder Verschiedentlichkeiten in mir selber, wo ich gemerkt habe, früher war ich in der Industrie tätig und Business Class Fliegen hat eine Rolle gespielt oder die Sterne eines Hotels oder das Who is Who der Restaurants. Ich kann mich nicht erinnern, wie lange es her ist, dass ich solchen Dingen jemals noch etwas beigemessen hätte. Dadurch ist eine andere Tiefe entstanden, dadurch ist ein Ja-Sagen entstanden und dann verlieren andere Dinge, die ja fast mit einer Verbissenheit an uns herangetragen werden, um uns ja den Tag zu vermiesen, um uns Angst zu machen, weil Menschen mit Angst sind leichter steuerbar. Und wenn man sich ausklingt, sehr bewusst aus diesen Thematiken der Nachrichtenwelt, der Medienwelt, das heißt nicht, dass man Realität verleugnen muss. Die holt uns eh wieder ein und wir haben unsere Arbeitstage und unsere Themen, unsere Verhandlungen, unsere Positionen, für die wir auch einstehen dürfen. Und trotzdem sind andere Dinge schon genug und das Leben ist voll bei mir. Ja.
Ich glaube, eine gute Übung, und ich mache sie manchmal, wenn ein Tag sehr belastend war, ist Dankbarkeit. Sich am Abend hinzusetzen und ein oder zwei, idealiter drei Dinge zu überlegen am Tag, wofür kann ich an diesem Tag oder bin ich an diesem Tag auch dankbar? Und das können kleine Dinge sein. Ich zum Beispiel backe sehr gern eigenes Brot und bin immer sehr dankbar, das hat man ja nicht so ganz in der Hand, wird das Brot was oder wird es nichts. Bin immer sehr dankbar, wenn das Brot gut geworden ist und schön aufgegangen ist. Wofür bin ich dankbar? Das hilft uns, den Blick auf das, was gut ist in unserem Leben und was sich auch voll und nach genug und nach Fülle anfühlt, zu lenken.
Weil wir es auch eingangs schon erwähnt haben, dass jetzt die Demokratie oder selbst Menschenrechte immer mehr unter Druck stehen oder gewisse Menschenrechte für manche Menschengruppen dann schon ausgesetzt werden. Welchen Beitrag können religiöse Gemeinschaften oder auch werteorientierte Gemeinschaften leisten, um auch unsere Demokratie zu schützen gegen Spaltung oder auch gegen Einsamkeit?
Ich denke, wichtig ist, und das ist auch ein Auftrag der Kirchen, das Evangelium, die frohe Botschaft, Evangelium heißt ja frohe oder gute Botschaft, wörtlich zu verkünden, ist auch die frohe Botschaft der Nächstenliebe. Und Nächstenliebe wird ja auch politisch gerne in den Mund genommen. Meine Nächsten, das sind die Österreicher und Österreicherinnen. Das ist nicht biblisch. Das steht nicht in der Bibel. Wir sehen, wenn wir in die Bibel schauen, dass die Nächstenliebe, die anspruchsvoll ist, immer mehr ausgeweitet wird. Also in den älteren Texten ist die Nächstenliebe natürlich, die Gesellschaften waren damals kleiner, sowas wie ein Nachbarschaftsethos. Und je sozusagen weiter in der Geschichte die Reflexion in der Bibel fortschreitet und desto jünger die biblischen Texte werden, für desto mehr Menschen gilt die Nächstenliebe, werden die hineingenommen. Die Fremden werden schon im Alten Testament, das unterscheidet das Alte Testament von diesem Nachbarschaftsethos seiner Umwelt, schon die Fremden werden im Alten Testament hineingenommen. Je jünger die Gesetzestexte werden, die wir im Alten Testament finden, desto gleicher werden die Fremden betrachtet, bis hinein ins Neue Testament, wo in die Nächstenliebe dann auch noch die Feindesliebe, sehr anspruchsvoll die Feindesliebe aufgenommen wird. Aber das finde ich deswegen so wichtig, weil wir ja jetzt irgendwie ständig hören, irgendwie von dem Ordo Amoris, das gibt's irgendwie in der christlichen Tradition, das ist irgendwie auch ein bisschen eingängig, weil natürlich die meine Familie und dann das Grätzl und dann Österreich, was mir näher ist, ist mir physisch und emotional natürlich auch oft näher, aber das ist nicht der biblische Gedanke der Nächstenliebe, hier eine Hierarchie, eine Ordnung zu erzeugen, sondern der biblische Gedanke der Nächstenliebe sagt: Der Nächste, die Nächste, das sind die, die mir unmittelbar vor die Füße sozusagen gelegt werden, wie im Gleichnis des barmherzigen Samariters, wo ein Mensch aus Samaria, das waren übrigens für die Gesellschaft Jesu, für die jüdische Community, in der Jesus gelebt hat, die Fremden, die Samariter, der geht durch die Berge und vor ihm liegt zu seinen Füßen sozusagen ein Mensch, der unter die Räuber gefallen ist, zusammengeschlagen worden ist, verletzt am Wegesrand.
Kommt ja heute auch vor.
Ja. Davor sind irgendwie die Repräsentanten der damaligen Religion bei dem schon vorbeigegangen. Der Fremde bleibt stehen und hebt den auf. Also der Nächste, und bringt ihn übrigens in ein Gasthaus, wo er dann irgendwie auch versorgt wird, versorgt zuerst die Wunden und schaut, dass das irgendwie auch die Versorgung weitergeht für diesen Menschen, der unter die Räuber gefallen ist. Also der Nächste ist der mir bildlich gesprochen vor die Füße gelegt wird, weil er oder sie Hilfe, Unterstützung braucht und nicht aufgrund eines Verwandtschaftsverhältnisses, aufgrund der Nationalität, aufgrund der Nachbarschaft, der unmittelbaren. Das, glaube ich, ist wirklich ein wesentlicher Beitrag auch für Demokratie, für gutes Zusammenleben, den die Kirchen zu leisten haben. Das Gebot der Nächstenliebe, so wie es uns im Evangelium aufgetragen und geschenkt ist, zu verkünden und auch auszulegen und zu erklären.
Ich glaube, dass viele Menschen, die nicht religiös sind, die und agnostisch ist nicht atheistisch, ja, vielleicht oft einmal Schwierigkeiten haben, wenn Menschen, die spirituell sind, die religiös sind, die christlich sind, über auch die Bibel reden. Die Bibel ist, glaube ich, als Schrift zeitgemäßer denn je. Und wir sind ja eine Organisation, die Wurzeln in St. Stephan hat. Wir durften ja den Stephansdom wieder aufbauen nach dem Zweiten Weltkrieg, den zerbombten Stephansdom. Und deswegen haben wir hier auch eine Beziehung zum Wahrzeichen Österreichs, sind aber heute konfessionell und auch parteipolitisch ungebunden und verstehen uns trotzdem als eine zutiefst demokratische und demokratiefördernde Organisation. Und ich glaube, dass wenn wir unsere Werte, du hast gefragt, was können wir beitragen, wenn wir unsere Werte, das kann für den einen ein authentisch gelebter Glaube sein oder für die eine. Wäre es für mich auch, und dann ist es dasselbe, weil die Werte die gleichen sind. Ja. Menschenrechte, Menschenwerte, Menschenwürde ist für mich identisch mit dem, was in der Bibel steht. In Wahrheit. Ja. Man wehrt sich halt gern gegen alte Schriften, weil Tradition, und das Thema haben wir, glaube ich, auch in der ÖAB, Tradition und Innovation ganz gerne so positioniert wird, dass sie einander gegenüberstehen, anstatt dass sie vielleicht beide nebeneinander stehen dürfen. Es ist kein Entweder-Oder, es ist ein Und für mich. Aber das eine ist ein Wurzelthema und das andere ist ein Vergangenheitswurzel-Stabilitätsthema. Das andere ist ein Zukunftgestalten-Thema für mich persönlich. Demokratie fußt auf Bildung, glaube ich. Demokratie fußt sehr stark auf Menschenrechten. Ich glaube, es braucht Vorbilder. Also Menschen, die sich trauen, den Mund aufzumachen in der Öffentlichkeit und über Werte zu sprechen, über Themen zu sprechen. Es braucht eine Integration von Wertethemen in unsere Bildungssysteme. Frühkindliche Förderung schon. Wir dürfen sehr viel mehr werteorientiert miteinander umgehen, Unternehmen führen. Die Vorbilder, die es in den 80er, 90er und 2000er Jahren nämlich nicht mehr gegeben hat, die uns verloren gegangen sind, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, manchmal vereinzelt, selten, aber manchmal vereinzelt auch in der Politik, damals, nicht so sehr heute, hört sich jetzt kritisch an, tut gerade gut, das einmal auszusprechen, lange nicht gesagt. Ja, das brauchen wir, das ist Demokratie stützend und fördernd, das gehört in unser Bildungssystem hinein. Es darf auch über Themen wie Mut und Zivilcourage gesprochen werden. Und Feigheit, die es halt auch gibt bei uns, mit der dürfen wir uns insofern auseinandersetzen, als dass wir uns mit den Menschen zusammensetzen, die uns von ihren Ängsten erzählen. Und ja, dann brauchen wir Coaching, dann brauchen wir Begleitung, dann brauchen wir all jene Maßnahmen. Seelsorge würde jetzt, glaube ich, dann vielleicht die Pfarrerin sagen, oder Fürsorge, damit wir ein Fundament bauen, das nicht durch Algorithmen oder durch Sprech, der vom rechten Rand kommt, kaputt gemacht werden kann, weil der spaltet und Spaltung zerstört Demokratie.
Ich möchte jetzt noch einen anderen Themenkomplex öffnen, jetzt nicht so lang wie den ersten, aber weil es, ich muss es zugeben, auch mich persönlich sehr interessiert, Maria Katharina, zur Rolle der Frau, jetzt auch im Kontext von Care-Arbeit oder auch Unternehmensführung, aber was mich bei dir speziell interessiert, wie spannst du den Bogen zwischen Religionsgemeinschaft, also auch evangelischer Pfarrerin, und Unternehmensführung in der Diakonie Österreich?
Also der Aspekt, der vielleicht mit Religionsgemeinschaft angesprochen ist, also die Werteebene, ist für mich in der Unternehmensführung verortet in der Frage, warum tun wir als Diakonie das, was wir tun? Die Frage der direkten Unternehmensführung, das sind dann viele praktische Fragen, das sind viele Managementfragen, Personalführungsfragen. Da ist es mir irgendwie schon wichtig, die Dinge auch auseinanderzuhalten. Also Seelsorge ist was anderes als Mitarbeiterinnenführung. Mhm. Und gleichzeitig ist es mir wichtig, dass mit diesem schönen Grundsatz irgendwie auch Störungen haben Vorrang. Also wenn es irgendwie was gibt, was irgendwie den Arbeitsalltag stört, was irgendwie belastet, das kann aus dem Privaten kommen, das kann irgendwie aber auch aus Konflikten kommen, irgendwie da ins Gespräch drüber zu kommen und zu schauen, was man da irgendwie unterstützen kann. Aber ich trenne das schon stark, Seelsorge im eigentlichen Sinne und Unternehmensführung, das ist irgendwie auch Mitarbeiterinnenführung. Das ist nicht dasselbe, aber es muss, wenn das gewünscht ist, das muss immer gewünscht sein in der Seelsorge oder auf Nachfrage, wenn eine Mitarbeiterin irgendwie ein persönliches irgendwie Thema hat, auch immer den Raum geben, da das Gespräch zu suchen, da zu sein, zuzuhören. Oft kann man eh nichts machen und nur gemeinsam irgendwie aushalten, vielleicht auch die eine oder andere Träne vergießen. Und ich glaube, das gilt für die gesamte Diakonie. Ich weiß auch von anderen Führungskräften in der Diakonie und von Mitarbeiterinnenbefragungen wissen wir oder Gesprächen wissen wir, dass Mitarbeiterinnen sagen, ja, im Sozialbereich sind eh alle irgendwie sehr ähnlich, die Sozialorganisationen, ist auch gut so, dass sie sehr ähnlich sind, aber was sie anders empfinden in der Diakonie, ist dann, wenn das im persönlichen Bereich auch ein ganz unmittelbar das Thema Tod und Sterben aufs Tapet kommt.
Weil du es auch in, ich glaube, in einem Podcastgespräch war das erwähnt hast, das fand ich sehr spannend, die Mini-Praktikas auch innerhalb der Diakonie auch mal eine, die du dann regelmäßig absolvierst oder in die unterschiedlichen Bereiche reinschnupperst, sei es in der Behindertenarbeit oder mit Menschen in Pflegeeinrichtungen. Wie regelmäßig ist sowas in deinem Alltag möglich?
Ja, leider viel zu selten. Also ja. Was ich gern mache, ist wirklich, also meine Hauptaufgabe ist ja die Kommunikation nach außen, das Reden darüber, was wir tun in der Diakonie und das auch in politische Verhandlungen einzubringen. Und da ist es irgendwie für mich persönlich wirklich wichtig zu wissen, wie geht's den Menschen, für die wir da sind? Wie geht's den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen? Und das kann man erzählen, aber das kann man irgendwie auch erleben, indem man einfach einmal einen ganzen Tag in einer Einrichtung für Menschen mit Demenz verbringt und einfach nur, oder ich das tue und einfach nur da bin und einfach nur irgendwie versuche mitzumachen. Und nachher ist mir dann schon ein Reflexionsgespräch irgendwie auch wichtig, ja. Um die Fachlichkeit der Mitarbeiterinnen auch gut hören zu können. Ja, leider viel zu selten, aber das sind immer sehr schöne Tage, weil sie, das bringt uns wieder zur Nähe, einfach nah dran sind. Und ich glaube, dass Leitung schon immer ein bisschen auch, das Leitung muss einen Überblick haben. Das ist wichtig, die Vogelperspektive. Irgendwer muss den Überblick irgendwie auch haben. Alles, ja. Aber man muss dann auch irgendwie wieder nah dran sein können.
Das erdet auch gut, glaube ich. Also gut, mir geht es so. Und man verliert dann auch die Bodenhaftung nicht. Man hebt nicht ab, wenn man das regelmäßig macht. Kann das nur alles zutiefst bestätigen und habe das gerade sehr genossen zuzuhören. Ne?
Wahrscheinlich hebt man eh oft genug auch ab und ja, gehört das irgendwie auch dazu. Genau. Eben im Sinne des Überblicks und auch im Sinne dessen, sich jetzt, das ist glaube ich jetzt irgendwie für wirklich Führungskräfte wichtig, sich jetzt nicht in jedes Detail einzumischen, fällt mir auch nicht immer leicht, aber ich glaube hoffentlich im Laufe der Jahre auch besser irgendwie gelernt. Aber ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist irgendwie immer klar zu kriegen, was ist der Handlungsspielraum welcher Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, und den sollen sie dann irgendwie auch haben. Probleme kann man ins Gespräch bringen, aber da irgendwie nicht zu viel hinein zu regieren und gleichzeitig aber auch klar zu haben, was sind Themen, das sind Überblicksthemen, da muss man irgendwie als Leitung auch involviert sein oder auch an dem einen oder anderen Punkt wesentliche Entscheidungen treffen. Also es geht schon auch viel ums Entscheidungen treffen. Das klingt jetzt wieder nicht so warm und wieder nicht so nahe.
Ja, aber das ist
aber ich glaube, es ist auch für das Gefühl, also ganz egal, auf welcher Ebene man jetzt irgendwie eine Leitungsaufgabe hat, für das Gefühl der Mitarbeiterinnen irgendwie auch wichtig, irgendwo zu sein, wo auch Entscheidungen getroffen werden und die Dinge nicht in der Beliebigkeit bleiben. Ich glaube, dass das auch hilft.
Mhm.
Die Frage ist immer, wie Entscheidungen getroffen werden, wie hört man da irgendwie auch hin, woraus speist sich der Überblick?
Das ist wieder der
partizipative Teil.
Ja, und auch wie sie dann kommuniziert werden. Also wenn wir nochmal auf den Care-Begriff, wenn wir darauf schauen, darf ich zitieren, Maria Katharina, aufräumen, putzen, einkaufen, kochen, trösten, erziehen, pflegen. Diese Tätigkeiten scheinen kaum der Rede wert zu sein. Ein Großteil dieser Care-Tätigkeiten, sei es bezahlt oder unbezahlt, wissen wir, werden von Frauen verrichtet. Du hast das auch bezeichnet, Care ist das Schmiermittel, das dafür sorgt, dass die Räder unserer Wirtschaft und Gesellschaft laufen. Wenn jetzt diese Care-Arbeit so wertvoll ist für unsere Gesellschaft, warum tun wir uns gleichzeitig so schwer, ihr auch diesen ökonomischen, aber auch ethischen Stellenwert einzuräumen? Oder wie können wir es ändern?
Weil wir Leistung mit Erfolg verwechseln und Erfolg mit Geld verwechseln. Hatten wir heute schon mal kurz die Frage, was ist eigentlich eine Leistung?
Mhm.
Wer leistet was? Was braucht's? Was sind die unbenannten Voraussetzungen für gesellschaftliches Zusammenleben und auch dafür in einer stark arbeitsteiligen Gesellschaft, dass Menschen die Dinge tun können, die sie tun? Wir sehen immer nur das Halbe der Wirtschaft.
Mhm. Wir sind jetzt schon am Abschluss unseres Gesprächs und am Ende, da bitte ich auch immer nochmal abschließend auch im Kontext von gemeinsam Zukunft gestalten, noch einmal vielleicht einzelne Call to Actions oder auch visionäre Blicke nochmal. Maria Katharina, wenn die Nächstenliebe das Fundament ist, auf dem die Diakonie schon seit über 150 Jahren baut, welchen Beitrag wünschst du dir von der Gesellschaft jetzt? Die Gesellschaft sind ja wir alle, aber was wünschst du dir damit dieses Fundament auch in einer neuen Welt, in einer digitalen Welt bestehen bleibt?
Das Bewusstsein dafür, dass die Nächstenliebe alle meint und wer gerade mein Nächster ist oder mir gerade zum Nächsten wird, eine Frage der Situation ist. Wer gerät gerade in Not? Diakonie beginnt mit der Wahrnehmung von Not. Dass Nöte überhaupt wahrgenommen werden, glaube ich, ist eine wichtige Frage für das Zusammenleben, aber das immer in der Perspektive der Hoffnung, also in der Perspektive der Frage, welches Leben möchte ich leben angesichts der Gegenwart, die mich vor Herausforderungen stellt. Und ich wünsche mir eine Gesellschaft ist immer so abstrakt, aber eine Gesellschaft, die eben genau diese Fragen stellt und darüber ins Gespräch kommt, welche Zukunft wünschen wir uns im Glauben, dass eine andere Zukunft, eine gute Zukunft möglich ist.
Abschließend noch die Frage an euch beide, was können wir als einerseits Diakonie, aber auch als ÖJAB gemeinsam tun, um Einsamkeit zu besiegen oder dagegen aktiv zu werden?
Ich glaube, da braucht es einen extra Podcast. Das Thema Einsamkeit ist ein riesengroßes Thema. Ich glaube erstens, dass sich viele soziale Organisationen, Hilfsorganisationen zusammenschließen dürfen und sich dem Thema widmen. Ich glaube, dass hier ein großes Bewusstsein in diesen Organisationen da ist und auch der Wunsch, dieses Thema voranzutreiben, das heißt, der Politik am Silbertablett zu präsentieren. Das ist eine Sache. Hier ist auch im dritten Sektor, glaube ich, ein gerüttelt Maß an Bewusstsein dafür da. Dann braucht man wahrscheinlich auch noch, wenn man es jetzt rational angeht, auch die entsprechenden Folgekostenrechnungen, die ja nicht von der Hand zu weisen sind, die das Gesundheitssystem dann belasten. Das wäre die Ratio-Seite. Die Emotio-Seite ist, ich glaube, es ist gar nicht so leicht, an einsame Menschen ranzukommen, weil ich gehe jetzt nicht zu dir, mache einen Podcast und sage, ich bin einsam, bitte helft's mir, sondern wenn ich einsam bin, dann komme ich eben nicht. Ja? Weil dann bin ich meistens auch nur depressiv oder verschlossen. Dann habe ich vielleicht auch nur ein Selbstwertthema und dann komme ich eben nicht. Also die einsamen Menschen zu finden und dann vielleicht in Zirkeln oder in Gemeinschaften zu verbinden, also dann, das wäre eine Aufgabe und da möchte ich mich auch noch anschließen dem, was die Maria Katharina gesagt hat. Sie wünscht sich eine Gesellschaft, die in eine Richtung geht, die es braucht. Und ich wünsche mir, dass diese Gesellschaft das als Gemeinschaft tut. Ja. Und wenn wir das hinkriegen, dann wissen wir nämlich auch, wo unsere einsamen Leute sind, weil dann kennen wir unsere Nachbarn, ja. Dann kennen wir unsere Grätzl. Dann wissen wir, wenn wir jemanden länger nicht gesehen haben, und dann fragen wir mal nach, weil es uns interessiert, weil es vielleicht ein Nächster ist oder eine Nächste. Ja.
Ich denke, unsere Aufgabe ist wahrscheinlich unter anderem, Räume zu öffnen, zu organisieren, zur Verfügung zu stellen, wo Begegnung und Beteiligung möglich ist. Teilhabe und Teilgabe brauchen Orte, wo das erlebbar wird.
Dann sage ich mit diesen Gedanken danke für das schöne Gespräch.
Vielen Dank.
Dankeschön, liebe Dani.